Hallo, ich bin's wieder, der Achim von den Bauimpulsen und ich habe heute den Jan-Steffen Adlunger dabei. Das ist einer der tragenden Säulen bei SAK Aktiv. Das ist für die, die es nicht kennen, das ist eine Unternehmensberatung, die sich ausschließlich um Unternehmen oder sogar besser noch um Unternehmer in SAK-Unternehmen kümmert. Und er war schon mal da. Wir haben vor einem Jahr drüber gesprochen, wie man Aufträge gewinnen kann bei guten Kunden, auch wenn die Zeiten vielleicht ein bisschen härter sind. Heute geht's aber um ein ganz anderes Thema. Heute geht's darum, was passiert, wenn verschiedene Generationen im Unternehmen unkontrolliert aufeinandertreffen. Und da hat er unglaublich viel Wissen dazu. Er weiß, wo es schräg läuft. Er weiß, wo es auch richtig gut laufen kann. Und deswegen freue ich mich auf die heutige Folge ganz besonders. Schön, dass du da bist. Hallo Jan-Steffen.
Ja, hallo Achim, hallo liebes Publikum. Danke, dass ich nochmal da sein darf.
Immer wieder gern, muss ich an der Stelle schon einwerfen, weil allein die Vorbereitungsgespräche mit dir schon eine große Freude sind. Was war denn so eins der schrägsten Momente, wo du bei so unkontrollierten Generationsaufeinandertreffen in den letzten Jahren erlebt hast?
Naja, also spannend ist vor allen Dingen, wenn du über unkontrolliertes Aufeinandertreffen von Generationen sprichst, dann hat das im Handwerk auch immer ganz viel mit dem Thema Fachkräftemangel zu tun. Mhm. Denn junge Generationen können nur nachkommen, ja, wenn wir uns auch darum kümmern. Und deshalb ist ja in ganz vielen Betrieben das Thema Azubi-Gewinnung ein großes Thema. Und da hatte ich ein Unternehmen, die haben sich furchtbar viel Mühe gegeben, dass sie endlich mal wieder einen jungen Menschen dafür begeistern können, Anlagenmechaniker im Sanitär-, Heiz- und Klimabereich zu werden, haben da viel Mühe, viel Zeit, auch viel Geld in dieses Recruiting reingesteckt.
Da gibt es ja teilweise die Unternehmen, die dann extra so Azubi-Autos machen und so weiter, gell?
Ja, da gibt's ganz viele und ganz unterschiedliche Möglichkeiten, wie man da heute an junge Leute rankommt. Auf jeden Fall, hier hat man sich sehr viel Mühe gegeben. Nur, wenn wir ehrlich sind, diejenigen, die dann tatsächlich mit den Auszubildenden arbeiten müssen, das sind ja häufig eben die Monteure, die Altgesellen. So, und jetzt kam es eben hier zu diesem unkontrollierten Aufeinandertreffen. Die Chefin in dem Fall präsentiert also den neuen Auszubildenden, dem Monteur, und der sagt, ach herrje, schon wieder so ein junger Mensch, der keine Lust hat zu arbeiten und einfach nur faul in der Ecke steht. So, okay. Und da war natürlich mit diesem einen Satz, war die ganze Vorarbeit von dieser Unternehmerin, war hinüber.
Ja, nachvollziehbar, absolut nachvollziehbar. Und genau darüber wollen wir heute sprechen. Was kann man alles tun? Was hast du in deiner Erfahrung schon erlebt? Und du hast ein 5-Punkte-Programm mitgebracht, hast du mir verraten. Und über dieses sprechen wir. Ich glaube, das sind 5 richtig gute Tipps dabei. Und wenn man die beherzigt, dann senkt man drastisch das Risiko im Unternehmen und erhöht höchstwahrscheinlich und hoffentlich die Chance, dass alle gut miteinander klarkommen.
Ja, klar. Also der erste Punkt, wenn du das schon so in diesen 5 Punkten ansprichst, das ist aus meiner Sicht die einfach gnadenlose Wertschätzung, mit der ich grundsätzlich an meine Kollegen, egal ob es jetzt aus der Sicht der Älteren, die neuen, die jungen Azubis sind oder eben andersherum aus Azubi-Sicht, ob es dann die erfahrenen Kollegen sind, gnadenlose Wertschätzung, das ist, was ich brauche, grundsätzlich in der Kommunikation miteinander. Ich sollte immer mir überlegen, was kann mir eigentlich der andere jetzt gerade Gutes tun, beziehungsweise was kann in dem, ja, was mein Kollege da tut, für eine super Geschichte drin sein, aus der ich auch was lernen kann, egal was es ist.
Okay, dann muss man noch ein Beispiel bringen.
Ja, Beispiel, wenn wir über unterschiedliche Werte reden, die da aufeinandertreffen bei den unterschiedlichen Generationen. Nehmen wir das Wort, wo sich vielleicht dem einen oder anderen die Nackenhaare hochstellen, Work-Life-Balance, oder? Das wird im Moment rauf und runter diskutiert mit mehr oder weniger Begeisterung. Und ja, wenn man jetzt so aus einer etwas konservativen Wertesicht da drauf guckt und Work-Life-Balance hört, dann stellen sich einem eben die Nackenhaare hoch und dann sagen die Leute, naja, die jungen Leute von heute, die wollen alle nicht mehr arbeiten. Die haben nur noch ihre Freizeit im Kopf. So, ich kann natürlich diesen ganzen Spieß auch mal umdrehen, ne? Stichwort Kompetenzdenken, und einfach überlegen, was steckt denn darin vielleicht auch an Gutem, an Positivem? Und da könnte ich sagen, okay, da haben wir es mit jemandem zu tun, der offensichtlich Selbstfürsorge beherrscht. Das wird also jemand sein, der auch Grenzen setzen kann, im besten Sinne. Mhm. Das heißt, der fällt vielleicht seltener aus, krankheitsbedingt, der fällt vielleicht nicht Burnout belastet aus oder eben andersherum, fürs Unternehmen gesprochen, wer Grenzen für sich selbst setzen kann, der kann das auch im unternehmerischen Kontext und der kann vielleicht auch mal einem Kunden oder einem Lieferanten gegenüber sagen, hey, stopp, bis hierhin genau und nicht weiter.
Okay, und in dem Wort wertschätzen steckt ja auch zwei Wörter drin. Das eine ist Werte und das andere ist Schätzen. Und welche Werte kennst denn du, die da im Alltag noch aufeinander prallen?
Naja, wenn wir uns einfach mal so typische Werte von unterschiedlichen Generationen angucken und wenn wir jetzt über Generationen reden, dann rede ich auf der einen Seite über die Babyboomer, das sind so die 1949 bis 64 Geborenen. Mhm. Und da haben wir ja jetzt noch einige von, die noch im Berufsleben stehen, die stehen jetzt dann teilweise kurz vor der Rente. Mhm. Und danach kommen ja dann die Generationen X, Y, Z. Und bei der Generation Z sind es eben so die 1995 bis 2009 Geborenen. Mhm. Da ist halt schon echt ein Unterschied drin. Und wenn wir uns einfach mal angucken, wie sind die groß geworden? Also Werte, die generieren sich ja bei uns ja in der Zeit eigentlich, wo wir aufwachsen, durch die Erziehung, durch die Impulse, die wir von unseren Eltern mitbekommen. Und wenn wir uns jetzt diese Babyboomer-Generation anschauen, dann sind das eben Menschen, die in der unmittelbaren Nachkriegszeit groß geworden sind oder zumindest, wo die Eltern eben noch den Krieg erlebt haben. Und da hat man natürlich ganz andere Werte, da kommt es auf andere Dinge an. Da geht es darum, wieder aufzubauen.
Ja, klar.
Ja, wieder aufzubauen. Da geht es dann auch nicht so sehr darum, ja, macht mir die Arbeit Spaß, sondern sie muss einfach getan werden. Und das sind Menschen, bei denen so dieses Prinzip, ich tausche meine Zeit gegen Geld. Mhm. Der Chef gibt mir Arbeit und ich bekomme dafür meinen Lohn und das funktioniert. Da wird nicht ganz so viel vielleicht hinterfragt. Und wenn wir uns jetzt eben diese junge Generation anschauen, ja, dann sind die eben mit ganz anderen Dingen groß geworden. Hyper vernetzt, total digital und
alles steht alles zur Verfügung, muss im Prinzip.
Es ist alles da. Wir sind doch in der heutigen Zeit in unserer Gesellschaft satt. Mhm. Es geht doch nicht mehr darum, dass wir großartig etwas aufbauen müssen, sondern da kommen dann eben andere Werte, wo es so darum geht, Erfüllung, Informationsfreiheit, Vernetzung, ja, Sinnhaftigkeit, ganz wichtiger Punkt für die jungen Leute. Wenn die heute nicht mehr verstehen, warum sie etwas tun sollen, weil man ihnen das nicht sagt, dann werden sie es auch nicht mehr tun. Und das wird dann wieder missinterpretiert oder kann zu einer Missinterpretation führen, dass sie nicht wollen.
Ja, kenne ich von meinen eigenen Kindern her. Ja, klar, natürlich. Absolut nachvollziehbar. Und jetzt hast du ja quasi die zwei, sagen wir mal, extremen Generationen angesprochen, die jetzt, sagen wir mal, kurz vor dem Ruhestand stehen, die wahrscheinlich extrem viel Wissen auch mit sich herumtragen, extrem viel Lösungskompetenz mit sich herumtragen. Und dann kommen die ganz Jungen, die vielleicht von dem Fachwissen noch nicht so viel haben, dafür mit dem Digitalwissen und mit dem vernetzten Denken und so weiter viel im Hut haben. Und jetzt treffen die beiden aufeinander und unkontrolliert.
Super, was ich gesagt super habe. Punkt, super Punkt. Weil was passiert? Du hast zwei Dinge total gut angesprochen. Nämlich, dass die Älteren einen wahnsinnigen Wissensvorsprung haben, so bei der technischen Umsetzung dessen, was im Handwerk notwendig ist. Und die Jüngeren eben bei der digitalen Umsetzung. Völlig unterschiedliche Kompetenzen, die aufeinandertreffen und jeweils bei dem anderen Part Wissenslücken in diesem Bereich. Ist doch logisch, als junger Mensch kann ich noch nicht die handwerkliche Fähigkeit haben, wie jemand, der den Job 20 Jahre macht.
Ich kann vielleicht wissen, wie man es bei YouTube raussucht, aber tatsächlich bewerten ist nochmal was anderes, klar.
So, und was passiert, wenn Menschen Wissenslücken haben? Da entstehen Unsicherheiten. Wissenslücken schaffen Unsicherheiten und das ist eben dann so ein Punkt, wo es zu Konflikten kommt und wo man einfach drüber sprechen muss und wo man vielleicht so über ein Mentorprogramm innerhalb der Unternehmen auch super einen Wissenstransfer hinbekommen kann. Also zu sagen, ganz bewusst und ganz intensiv setzen wir die Jungen mit den Alten zusammen und die geben sich gegenseitig ihr Wissen preis und schließen damit diese Wissenslücken und damit eben auch verschwindet diese Unsicherheit.
Ja, genau. Aber jetzt müssen wir aufpassen, wir setzen die nicht zusammen, wenn wir nicht vorher die anderen 4 Punkte noch gehört haben, weil sonst, sonst treffen wir wieder auf diese unkontrollierte Aufeinanderprallen.
Also. Da hast du natürlich recht. Also grundsätzlich gehört als 2. Punkt dazu, dass wir überhaupt mal miteinander reden. Kommunikation ist ganz, ganz wichtig im zwischenmenschlichen Umgang und natürlich auch im Handwerk. Und leider stelle ich fest, immer wieder, wenn ich in Unternehmen bin, dass dieses Kommunikative in den Unternehmen sehr häufig zwischen Tür und Angel stattfindet, sich auf das absolut Wesentliche begrenzt, was so fürs Tagesgeschäft notwendig ist und dass viel zu wenig strukturell kommuniziert wird. Und da glaube ich, da gibt's in einigen Bereichen noch Nachholbedarf.
Das hast du jetzt sehr diplomatisch ausgedrückt. Ich hab da von einem Kollegen von dir, auch ein Coach, Grüße hier an den Manuel Meyer raus. Der hat mal in einem Seminar erzählt, dass er seinen Kunden empfiehlt, vor Mitarbeiterbesprechung oder im Besprechungsraum generell ein Smartphone-Verbot auszurufen, damit die nämlich, wenn sie da sitzen und sagen, ja, wir müssen noch 3 Minuten warten, es fehlt noch jemand oder der kämpft dann noch mit der Technik oder, dass man dann nicht die Kicker-Ergebnisse checkt oder die, was ist denn online los und WhatsApp mit seinen Kumpel schreibt, sondern
dass man mal sowas Verrücktes macht, wie miteinander reden. Ja?
Genau. Und sagt, hey, wie geht's denn dir gerade so oder was macht die Anita oder was auch immer. Und dann merkt man auf einmal, ach, ist das der Grund, warum du die letzten Tage so gestresst warst und. Ja, auf jeden Fall, also strukturiert, aber auch informell, glaube ich, kann man besser miteinander reden. Ja, klar.
Guter Punkt. Absolut. Absolut. Und wenn man miteinander redet, dann hat man eben gleich die Basis geschaffen für den 3. Punkt, nämlich, ich nenne das gerne so Perspektivwechsel. Also wir schauen ja auf unsere Welt voller Tatsachen, gucken wir ja alle drauf und es gibt Dinge, die sind einfach so, wie sie sind. Mhm. Die können wir nicht diskutieren und trotzdem hat jeder von uns eine andere Wahrnehmung davon. Mhm. Am Ende dieses Podcasts wird jeder Zuhörer irgendwie etwas anderes vielleicht aus diesem Gespräch mitnehmen, obwohl der gleiche Podcast gehört wurde.
Ja.
Und wenn ich jetzt eben mit meinen Kollegen ins Gespräch komme, dann kann ich vielleicht einfach mal überlegen und darum bitten, hey, wie siehst denn du das? Erklär mir doch mal deine Welt, wie du sie siehst, durch deine Brille, durch deinen Filter. Mhm. Und das heißt ja nicht, dass ich das für mich zwingend annehmen muss. Aber alleine so diese Flexibilität im Gehirn zu haben, das mal auf eine andere Art und Weise zu sehen, ohne es gleich abzuwerten und wegzuschieben und zu sagen, ist nicht meine Meinung, deshalb interessiert sie mich nicht. Ne? So nicht mein Affe, nicht mein Zoo.
Das ist auch noch ein Punkt, das verstehe ich vollkommen, dass du denn den Punkt 3 drin hast, aber dann könnte man auch noch einen Punkt 2 reintun. Kommunikation heißt eigentlich auch zuhören. Viel besser zuhören. Und wenn du das jetzt in 3 machst mit Perspektivenwechsel, dann, ich ergänze es einfach jetzt gerade nochmal bei Punkt 2, wo wir um diese Informelle gesagt haben, dass man auch einfach mal fragen kann, wie geht's dir, und dann zuhört, ohne den anderen überzeugen zu müssen. Finde ich sehr, sehr cool. Und je nachdem, welche Erfahrungshorizonte die einzelnen Leute da haben, natürlich, ich kann mir vorstellen, dass der, den du eingangs erwähnt hast, ja, der Monteur, der dann gesagt hat, nicht schon wieder so einer, der keinen Bock hat aufs Arbeiten, dass der natürlich irgendwo Erfahrung gesammelt hat mit irgendjemand, der keinen Bock hatte aufs Arbeiten, ja. Und dem seine Perspektive ist halt, okay, jetzt muss ich wieder vielleicht ein halbes Jahr lang mit dem da raus und nachher stellen wir dann doch wieder vor die Türe, so wie beim letzten oder was auch immer. Und ja, kann ich absolut nachvollziehen. Guter Punkt, ja.
Also typischer Fall von sogenannter Verfügbarkeitsheuristik, ja. Der Mensch, was heißt das?
Genau.
Das heißt, wir haben eine Erfahrung gemacht in der Vergangenheit, einen Einzelfall in der Regel, und diesen Einzelfall, den projizieren wir dann in die Zukunft und leiten daraus ab, dass das eine Gesetzmäßigkeit ist. Also ich habe einmal mit einem jungen Menschen zusammengearbeitet, der war wirklich stinkfaul. Mhm. Und daraus leite ich jetzt ab, naja, die Jungen, die sind ja alle so. Mhm. Oder der tatsächlich faul war, der hat so ein Baseballcap verkehrt rum aufgehabt. Deshalb schließe ich jetzt daraus, alle, die ein Baseballcap verkehrt rum auf dem Kopf haben, müssen ja genauso sein wie der.
Das ist richtig. Der hatte ich mal auf die Spitze getrieben. Ein Attentäter hat morgens Brot gegessen. Also sind alle, die Brot essen, tendenziell Attentäter. Welche Punkte stehen denn noch auf deiner Liste?
Kompromissbereitschaft steht als viertes ganz groß auf meiner Liste. Und da kann man wunderbare Formate in den Firmen machen mit allen Betroffenen, dass man einfach sagt so, Leute, schreibt doch mal eure Werte auf. Das, was euch wirklich wichtig ist an eurer Arbeit, aber auch an euren Kollegen. Mhm. Und natürlich kommen da so ein bisschen andere Sachen raus, jeweils, ja, je nachdem, welcher Generation die Leute zugehörig sind. Mhm. Und wenn man dann hingeht und die Leute miteinander reden lässt und sagen, so, jetzt bringt doch mal eure Werte, die ihr habt, in eine Reihenfolge. Und zwar alle gemeinsam. Dann entstehen sehr, sehr schöne Diskussionen zwischen den Generationen darüber, was denn wirklich wichtig ist und warum. Und dann entsteht ein Verständnis für den jeweils anderen. Und im besten Fall, ja, sagen am Ende alle, ja, das kann ich total gut nachvollziehen. Stimmt, so habe ich das vielleicht bisher noch gar nicht gesehen. Aber jetzt, wo es mir mal einer erklärt hat, wo ich mir mal die Zeit genommen habe, auch zuzuhören und diesen Perspektivwechsel zuzulassen und ja, dann können wir einen Kompromiss schließen und sagen, okay, wir vermischen diese Werte mal und ich lasse nicht nur meine Werte alleine stehen, sondern ich nehme durchaus auch Werte von meinen Kollegen mit an. Und das ist eine sehr, sehr schöne Erfahrung, wenn man die machen darf.
Das kann ich mir vorstellen, aber was ich mir auch vorstellen kann, ist, dass es schwer ist, das aus denen rauszukitzeln. Weil wenn du da so der vorne hinstehst und sagst, so, das machen wir jetzt, dann siehst du wahrscheinlich erstmal große, große Augen und was will denn der jetzt da von mir?
Also ich glaube, es macht natürlich einen Unterschied, ob ich jetzt als Chef irgendwie in die Frühbesprechung komme und da ein paar Zettel verteile und sage, so Leute, jetzt schreibt mal alle eure Werte auf. Oder ob ich das eben verpacke und sage, so, wir machen einen Workshop-Tag, eine Personalentwicklung. Da kommt vielleicht jemand von außen, dann ist so das Setting schon ein ganz anderes und dann lässt man sich auch als Mitarbeiter vielleicht viel eher darauf ein. Meine Erfahrung ist tatsächlich, dass diese anfängliche Skepsis vielleicht 10 Minuten dauert oder eine Viertelstunde und dann lassen sich alle eigentlich drauf ein und das werden wirklich sehr, sehr schöne Momente und Diskussionen.
Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen, auch wiederum. Okay, und dann, wenn du jetzt dann nach deinem Kompromiss, also so wie du das mit Punkt 4, Kompromissbereitschaft dann, und das, aber die Werte da so hinschreibst und die da drüber sprechen, da findet man ja erstmal noch keinen Kompromiss, da kriegt man ja erstmal ein grundsätzliches Verständnis. Aber wie sieht denn dann ein Kompromiss nachher im Alltag aus, also konkret?
Also tatsächlich arbeite ich mit den Gruppen dann schon so, dass sie an dieser Stelle einen Kompromiss herstellen müssen. Weil wenn sie ihre Werte aufgeschrieben haben dann und in eine Reihenfolge gebracht haben, erstmal für sich, dann sage ich so, liebe Leute, in die nächste Runde dürft ihr nur eure Top 5 mitnehmen. So, dann fällt schon mal ein Teil weg und dann kommt ein neuer Kollege dazu und der bringt ja seine 5 mit. Dann liegen da 10 Werte und über die wird diskutiert und die müssen wieder in eine Reihenfolge gebracht werden. Okay. So, und von diesen 10 dürfen dann wieder nur die 5 Top-Werte mitgenommen werden. Und so entsteht in der Diskussion schon der Kompromiss und das ist ein super, super spannender Prozess.
Wenn du jetzt den Eingangs oder zu einem der Beispiele, die du vorher gebracht hast, Flexibilität der Arbeitszeit oder wie hast du es vorher genannt?
Work-Life-Balance hatte ich gesagt, genau. Aber da geht es natürlich um Flexibilität auch, ja klar.
Wie sieht da ein Kompromiss aus?
Naja, also tatsächlich könnte so ein Kompromiss aussehen, dass der eine sagt Flexibilität, der andere sagt Disziplin. Das wären jetzt so wirklich zwei sehr entgegengesetzte Dinge.
Ja.
Und es kann sein, dass sich beide dann einigen auf den Wert Qualität. Weil sie sagen, also Qualität kann eigentlich nur entstehen, wenn ich auf der einen Seite schon auch diszipliniert meine Arbeit tue, aber auf der anderen Seite auch die Möglichkeit habe, irgendwie flexibel auf gewisse Dinge zu reagieren. Und Flexibilität bedeutet ja nicht zwingend nur Flexibilität in Bezug auf die Arbeitszeit, sondern auch in Bezug auf, wie gehe ich mit einer Situation auf der Baustelle um, wenn sich etwas ändert? Wie gehe ich mit einem Kundenwunsch um, der auf einmal kommt? Und in dem Zusammenhang, ja, können aus so zwei eigentlich sehr unterschiedlichen Werten dann doch etwas Übergeordnetes können die dann finden.
Mhm.
Ja, was dann ganz gut funktioniert.
Ja, und das Gute ist, dass man dann auf jeden Fall mal drüber gesprochen hat. Das verstehe ich auch wiederum sehr gut. Insgesamt erklärst du das so gut, dass ich fast alles verstehe. Jetzt frage ich mich nur, was ist der letzte Punkt?
Den letzten Punkt hatte ich tatsächlich so in einem Nebensatz schon mal angerissen, nämlich Unterschiede auch als Chance zu nutzen.
Okay.
Also mehr von diesem Mentor-Denken. Mhm. Wirklich zu sagen, ich bringe ganz bewusst Junge mit Alten zusammen und ich lasse die sich wirklich ganz bewusst austauschen und gegenseitig voneinander lernen. Denn klar, jeder Mensch ist unterschiedlich, das ist auch gut so, aber gerade in dem Bereich kann man dann eben auch sehr, sehr viel voneinander lernen und miteinander lernen und aneinander wachsen.
Jetzt habe ich aus meiner Erfahrung, ich hatte mal vor einer Weile eine Frage von einem, ich glaube, das sogar aus deiner Branche, von einem Geschäftsführer aus deiner Branche an mich, der hat gesagt, Achim, was empfiehlst du, was kann ich machen? Ich habe so ein, zwei Ältere, die mit diesem ganzen Digitalisierungszeugs nichts am Hut haben wollen. Was ist dein Tipp, hat er mich gefragt. Und ich habe dann hin und her überlegt, weil ich kann es ja auch aus der Ferne gar nicht beurteilen. Aber nach dem, was du jetzt gesagt hast, passt es eigentlich umso mehr. Die Angst davor, das Gesicht zu verlieren, bringt die manchmal eine Vorwärtsverteidigung. Dass sie sagen, bevor ich mich damit beschäftige, sage ich lieber, mit dem hab ich nichts am Hut. Mache ich nicht mit, will ich nicht. Weil sie es also vielleicht auf das erste Mal erklären, nicht verstanden haben. Oder vielleicht, weil sie sich eben von dem Azubi nichts sagen lassen wollen. Und dann stehen sie da und sagen, ja, das Display ist zu klein. Oder das Eindiktieren macht mir keinen Spaß. Oder. Und weißt du, was ich als Lösung herausgearbeitet habe? Ich habe in unsere App einfach Videotutorials eingebaut. Das sind für alle die das als Argument haben für sich selbst, die können sich innerhalb von 1 bis 3 Minuten nochmal anschauen, wie es funktioniert, ohne dass sie irgendjemand auf dieser Welt fragen müssen, wie es funktioniert.
Das ist sicherlich gut, wenn tatsächlich so diese Unsicherheit der Grund ist, aber was du sagst an diesem Beispiel, kann man nochmal wunderbar dieses gnadenlose Kompetenzdenken festmachen.
Mhm.
Denn auch hier gilt ja, wenn jemand sagt, will ich nicht, kann ich nicht, geht nicht, dann ist ja die wirkliche Frage, die man dann stellen muss, um was geht's eigentlich wirklich? Warum geht das wirklich nicht? Denn, und da komme ich zum Kompetenzdenken, ich sage immer, jeder Mensch hat immer eine positive Intention.
Mhm.
Das heißt, auch wenn jemand sagt, ich kann das nicht, dann steckt dahinter ein guter Grund. Zumindest für diesen Menschen, der sagt, kann ich nicht. Das muss nicht objektiv der beste Grund sein.
Mhm.
So, und wenn ich jetzt herausfinde, um was geht es dem eigentlich wirklich, und wenn ich es schaffe, dann eine Alternative anzubieten, die aber die Intention wahrt, also manchmal ist es vielleicht wirklich der kleine Bildschirm, dann sage ich, okay, dann kriegst du halt ein Tablet, hast du einen größeren Bildschirm. Problem gelöst. Und auf einmal ist es nicht mehr die Digitalisierung, sondern es ist die Größe des Bildschirms. Ja, vielleicht ist es wirklich diese Unsicherheit im Wissen, in der Wissenslücke. Und dann kann so ein Videotutorial helfen. Vielleicht steckt aber auch etwas ganz anderes dahinter, was ich eben in einem persönlichen Gespräch einfach mal erfahren muss. Du, um was geht es dir eigentlich wirklich?
Ja, warum sträubst du dich oder was ist hier das Thema? Und ich finde die Idee von dir ganz cool, dieses Mentoring oder dieses Tandem zu machen. Hab ich auch schon mal gehört, einmal im Jahr einen Tag machen, wo die Leute vom Büro mit raus dürfen auf die Baustelle. Einfach damit die auch mal erleben, was ist da draußen eigentlich das Problem, wenn ich jetzt die falsche Bestellung 3 Stockwerke hochgetragen habe, nur um festzustellen, kann doch nicht so schwer sein, schick's halt zurück. Nein. Und andersrum auch, ich empfehle auch immer, dass man den einen oder anderen Monteur mal einen halben Tag, einen Tag ins Büro abstellt, in Anführungszeichen.
Und Rechnungen schreiben, das ist super.
Ja, macht toll Spaß. Nein, gar nicht mal was aktiv tun, aber einfach mal da sein und den Büroalltag erleben und zu sehen, hey, was machen die eigentlich den ganzen Tag, damit es da draußen reibungslos läuft. Das ist auch das, was du vorher gemeint hast mit Perspektivenwechsel. Ich fand die 5 Punkte cool. Ich würde noch einen Punkt ergänzen. Ich würde einen 6-Punkte-Plan draus machen, weil das hast du vorher auch kurz mitschwingen lassen. Ich würde es aber echt hervorheben, das Thema Raum und Zeit dafür zur Verfügung stellen. Also nicht einfach sagen, auf Zuruf morgens in der Besprechung, sondern zu sagen, hey, wir kümmern uns um das Thema Generationskonflikt, weil es extrem viel Risiken birgt oder, wie wir es ja gerade auch besprochen haben, extrem viel Chancen birgt. Daher wäre das mein sechster Punkt, Raum und Zeit der ganzen Firma geben, um sich dem Thema zu widmen. Wenn du jetzt alle diese sechs Punkte nimmst, gäbe es aus deiner Sicht noch was, wo du sagst, das ist noch, birgt noch Konfliktpotenzial oder ein Risiko, wo man sich auf die Fahnen schreiben sollte, wo man auf jeden Fall angucken sollte?
Auf jeden Fall. Ich glaube, dass wir uns über das Thema Führung noch viel mehr Gedanken machen müssen und Führungsstile. Mhm. Zwei Punkte dazu. Das erste ist, dass ich immer häufiger von Unternehmern angesprochen werde, die mich fragen so, ja, ich muss doch eigentlich für jeden Mitarbeiter den gleichen Führungsstil haben, wo ich so sage, warum? Dann sagen die, ja, damit es gerecht ist. Und dann sage ich, nein, weil Menschen sind unterschiedlich. Deshalb müssen sie auch mit unterschiedlichen Führungsstilen bedient werden sozusagen. Mhm. Und das Zweite ist, dass Führungsstile und sich verändernde Führung auch ein Generationskonfliktpotenzial in sich hat.
Okay, das muss ich jetzt nochmal kurz erklären, warum.
Genau. Wenn wir uns einfach mal angucken, früher hatten wir sehr stark hierarchische Strukturen in den Firmen. Das heißt, ich musste etwas leisten, um auf die nächste Ebene sozusagen aufzusteigen. Mhm. Und das hat Zeit gebraucht, das hat Kraft gebraucht. Da musste ich wirklich was für tun und leisten. Und heute, da sehen wir, dass sich Führungsstrukturen komplett verändern. Wir haben viel, viel flachere Hierarchien. Wir haben manchmal Teamstrukturen, wo ein Team sich selbstständig organisiert, wo es gar nicht mehr vielleicht so die klassische Führungskraft gibt. Mhm. Und da kann natürlich bei einem älteren Mitarbeiter durchaus so das Gefühl entstehen, oh, jetzt kommt da so ein Junger und der muss gar nichts mehr leisten. Ich musste mich hier 15 Jahre hocharbeiten, um Obermonteur, Projektleiter, was auch immer zu werden. Und jetzt kommt da irgendwie so einer von außen und der ist gleich im Team und weil er vielleicht ja einen guten Draht zu den anderen hat, spielt er sich da gefühlt auf und ist gleich der Teamleader. Und da drin steckt natürlich auch eine Menge Konfliktpotenzial.
Ja klar, natürlich. Und auch in dem, das, wo du es angesprochen hast, in dem Wechsel der Generationen, wenn du jetzt die Eigentümer zum Beispiel nimmst und sagst, Seniorchef geht, Juniorchef kommt, den kennt der eine oder andere vielleicht noch vom Sandkasten und auf einmal steht er da und sagt, ich bin jetzt hier übrigens jetzt dein Chef und du machst jetzt bitte, was ich sag. Kann ich mir auch sehr
auch
gut
nicht ganz einfach, ja.
Kann ich mir auch gut vorstellen, dass es auch ein großes Konfliktpotenzial mit sich bringt.
Unbedingt, da muss man auf jeden Fall hingucken.
Ja, cool. Schön, dass du uns da ein bisschen über die Schulter von deinem Alltag hast schauen lassen. Dieses Beispiel eingangs, was würdest du der Kollegin raten oder hast du sie vielleicht schon geraten, dass sie in Zukunft nicht mehr macht?
Also tatsächlich in so einem Fall gilt es schon viel früher, die übrige Belegschaft mit ins Boot zu nehmen und zu sagen, so, wir tun hier was für die Nachwuchskraftgewinnung und warum tun wir das und was ist der Sinn dahinter? Und das ist auch für euch gut. Also diese Nutzenargumentation einfach zu bringen im Vorfeld, weil wenn so ein Satz, ach, jetzt haben wir da schon wieder so eine Flachpfeife, die nicht will, wenn der einmal gesagt ist, dann ist das Kind in den Brunnen gefallen.
Ja, dann gibt es ja nicht viel zu retten. Und ich denke, dass es sogar wichtig ist, vielleicht so eine Kommunikationsregel, No-Gos in der Kommunikation aufzuschreiben und sagen, was möchten wir denn in der Firma nicht, dass es so formuliert oder ausgedrückt wird. Sehr, sehr cool. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, im Podcast
sehr gerne
ein bisschen über den Generationskonflikt zu reden. Ich werde die sechs Punkte so stichwortartig in die Shownotes packen. Vielen Dank dafür und vielleicht bis nächstes Jahr in einer weiteren Folge mit dir. Dankeschön, dass du da warst.
Bin sehr gespannt. Gerne.